Man glaubt immer, der Detektiv ist irgendein alkoholkranker Ex-Polizist, der von der Polizei rausgeflogen ist. Ich würde nie unmittelbar an einer Ecke um die Ecke gehen, sondern ich gehe immer am anderen Ende vom Randstein. Also ich habe eine Schrotflinte, aber das ist eher jagdlich. Ja.
Hallo bei den Gebrüdern Planlos. Wir sind heute an einem sehr streng geheimen Ort in Wien. In Wien darf man das sagen?
Ich denke schon. Ja, in Wien, glaube ich, darf man sagen. Man kann auch noch sagen, Innenstadt, Altbauwohnung.
Dünnes Eis.
Sehr gediegen. Erster Stock, zweiter Stock. Wie viel Stock sind wir?
Man kann es zur Not googeln, aber es ist nicht offiziell. Jedenfalls
sind wir heute zu Gast beim Herrn Jäger, beim Herrn Christoph Jäger, seines Zeichens Privatdetektiv.
Ja, was ein Privatdetektiv jetzt so macht, ob das wie in Hollywood-Filmen zugeht, ob viel geschossen wird, viel bespannt wird, wissen wir jetzt auch noch nicht so. Aber hoffentlich, in einer Stunde, sind wir klüger und hoffentlich seid dann auch ihr alle etwas klüger.
Schauen wir mal, was uns der Herr Jäger zu erzählen hat. Was ist die Frage, Herr Jäger? Haben Sie uns im Vorfeld eigentlich überprüft als Detektiv?
Nein, habe ich nicht.
Nein?
Nein.
Ja, ich habe mir schon gedacht, wie nackt muss ich mich jetzt fühlen, wenn ich da vor Ihnen sitze? Aber Sie haben uns nur gegoogelt oder sonst nichts?
Ich muss gestehen, dieses Mal nicht einmal das. Es ist aber so, dass Klienten von mir schon überprüft werden, zum Beispiel vor einem Auftrag. Das muss auch so sein, um zu verhindern, dass mit den ermittelten Daten oder Informationen kein Missbrauch betrieben wird.
Was sind da Ihre Grenzen? Wo sagen Sie dann, okay, der ist jetzt nicht mehr koscher?
Na, die Grenzen steckt der rechtliche Rahmen vor. Ja? Und die Detektive sind schon verpflichtet, bei einer gewissen Sorgfalt bei der Auftragsannahme zu wahren. Und der Kunde braucht ein begründetes Interesse für diesen Auftrag. Sie können bei mir zum Beispiel nicht eine x-beliebige Person observieren lassen, um zu wissen, was diese Person macht. Ja? Sondern Sie brauchen schon einen Grund, zum Beispiel, dass Sie sagen, ja, meine Partnerin geht, glaube ich, fremd, das glaube ich aus diesem oder jenem Grund und das möchte ich überprüfen. Und dann bekommen Sie von mir die Informationen, die diesbezüglich für Ihre Entscheidungsfindung eine Relevanz haben. Sie erfahren aber auch dann nicht von mir, was Ihre Frau den ganzen Tag macht sonst, ja, sondern nur tatsächlich nur diesen relevanten Bereich.
Warum sind Sie Detektiv? Was macht Ihnen jetzt konkret Freude an dem Beruf?
Vom Werdegang her hat sich das zufällig ergeben. Also ich kann jetzt leider keine romantische Geschichte erzählen.
Ja. Die Wahrheit reicht uns.
Ja, ich habe zwar als Kind schon Detektivgeschichten gelesen und Bücher gelesen, aber es war nie eine Berufsvorstellung von mir. Das hat sich einfach durch Zufall ergeben. Meine Firma heißt auch Jäger Sicherheitsmanagement, weil ich bei der Gründung den gesamten Sicherheitsbedarf von Firmen abgedeckt habe. Da ist es auch um einen Arbeitnehmerschutz gegangen und Bewachungstätigkeiten. Und ich habe aber eigentlich schon am Tag meiner Gründung einen Auftrag nach dem anderen gehabt in der Detektei und bin dann dabei geblieben. Ja. Und man muss auch dazu sagen, es war auch so, dass ich mich in anderen Märkten nicht durchsetzen wollte, weil der Verdrängungswettbewerb also schon sehr massiv ist, zum Beispiel in der Bewachungsbranche und da zu Preisen angeboten wird, die dann kaum noch möglich sind. Also wenn man den Mitarbeiter ordnungsgemäß entlohnt, geht sich das oft nicht mehr aus. Und jetzt muss ich sagen, fühle ich mich in diesem Beruf schon sehr wohl und bin auch sehr glücklich drin und ich fühle mich auch sehr privilegiert, dass ich das machen darf.
Muss man, ich sage mal so, ein bisschen voyeuristisch veranlagt sein als Detektiv?
Ich weiß, was Sie meinen, aber ich glaube eigentlich nicht. Also es ist vielmehr so, die wichtigste Voraussetzung ist, glaube ich, eher ein gewisses analytisches Denken, das man mitbringen muss und eine gewisse Kreativität auch. Aber man muss in erster Linie Zusammenhänge verstehen können.
Okay. Wie schaut jetzt Ihr Arbeitsalltag, so es so einen gibt, aus? Also ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht wie in Hollywood-Filmen sein. Aber was so Ihr klassischer Fall, wie schaut der aus?
Na, zeitmäßig verbringe ich die überwiegende Zeit bei Bürotätigkeiten. Ja. Und auch die Aufträge, die ich habe, beschränken sich ja nicht auf Ehesachen, wie man sich das so vorstellt, sondern es ist von der Quantität her eher so, dass ich sehr viel Personensuchen habe, sehr viel Mietrecht habe. Mhm. Und da wird irrsinnig viel aus dem Büro auch hinausgemacht. Ja. Jetzt kläre ich die Geschichte eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Ja. Das sind auch Tätigkeiten, die einfach Recherchetätigkeiten sind, wo weniger observiert wird.
Wie kann ich mir das vorstellen? Da tritt quasi eine Privatperson an Sie heran und sagt, ich wüsste gern was über die Geschichte meines Großvaters.
Genau, Familienmitglied, was ist da damals genau passiert, was kann man da herausfinden. Ne?
Und Sie machen dann was?
Ich recherchiere dann in den unterschiedlichsten Bereichen, in den Archiven des Staats, ja, also da gibt es das Staatsarchiv, mhm. Und natürlich auch dann in dem Umfeld, in dem persönlichen, dass, soweit das überhaupt noch möglich ist.
Mhm. Haben Sie da jetzt allgemein, also nicht nur bei dem konkret bei dem Fall, sondern was Sie tun, könnten wir das auch, wenn wir das Wissen und Sitzfleisch hätten quasi, um das so durchzuziehen? Oder haben Sie auch irgendwelche Ressourcen zur Recherche, die wir jetzt nicht hätten?
Also grundsätzlich glaube ich, dass gerade der Journalist dem Detektiv sehr, sehr nahe liegt. Ja. Ja. Also ich glaube, es gibt kaum zwei wirklich verwandtere Berufe. Ja. Insofern bin ich davon überzeugt, dass Sie das könnten. Ja. Das, was ein bisschen fehlt wahrscheinlich, ist das unter Anführungszeichen jetzt handwerkliche Geschick bei manchen Sachen. Ja. Und zum Teil sicher auch das Know-how, von wo ich welche Informationen bekomme, aber das würde mir umgekehrt ebenso fehlen. Ja. Also ich glaube aber, da wird man als Journalist, hat man glaube ich eine perfekte Basis. Ja.
Handwerkliches Geschick, was meinen Sie da damit?
Naja, zum Beispiel, wenn es dann tatsächlich um Observierungen geht und solche Sachen. Das ist dann oft schwierig. Ja. Oder bei legendierten Befragungen.
Wie observiert man jemanden?
Naja, das ist, lässt sich so nicht so einfach sagen. Am besten so, dass er es nicht bemerkt. Aber grundsätzlich muss man unterscheiden, dass es Observationen gibt, die zu Fuß durchgeführt werden und mit dem Auto. Ja, das ist es, wenn man es so grob trennen kann. Und ja, Auto-Observationen sind eigentlich fast leichter, muss man sagen, ja, als Fußobservationen.
Wo lernt man das? Oder wo haben Sie es gelernt?
Ich habe es in einer Detektei gelernt. Ich habe in einer Detektei zu arbeiten begonnen. Eigentlich auch durch Zufall. Es war alles so nicht geplant. Wie gesagt, ich wollte eigentlich also ein Bewachungsunternehmen machen. Ja. Ja, das war der primäre Sektor. Und mir war dann, ich habe mich in meiner persönlichen Reife noch nicht so weit gefühlt, um zu gründen. Habe aber schon die Befähigung gehabt für das Bewachungsgewerbe damals. Und habe mir gedacht, okay, jetzt der See fahrt, weißt du nicht, was du machen sollst, fangst halt in einer Detektei zum Arbeiten und nimmst das auch noch mit, diese Gewerbeberechtigung dann. Und habe dann eben, wie gesagt, in einer Detektei begonnen zu arbeiten, war dort angestellt und habe dann die Befähigungsprüfung gemacht. Und ja, bei der Gründung dann sehr schnell auf die Detektei dann umgeschwenkt.
Ist es floriert die Branche?
Nein, die Branche ist eher in einer Krise. Ja. Also ich habe 2007 gegründet und im Oktober, glaube ich, 2008 war die Finanzkrise in der Kronenzeitung veröffentlicht, am Titelblatt, und bei mir ist schlagartig ab diesem Tag das Geschäft eingebrochen, also vor allem von der Quantität. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass der klassische Mittelstand sich einen Detektiv kaum noch leisten kann. Ja. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt die letzten ein, zwei Jahre wieder bergauf geht. Ja, das sagen auch die Wirtschaftsdaten. Das ist auch mein persönlicher Eindruck so. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Traue ich mich jetzt noch nicht sagen.
Wie viel müsste ich zahlen, wenn ich von Ihnen einen Monat lang jemanden observieren lassen würde?
Durchgehend? Einen Monat?
Ja, so wie es halt Sinn macht.
Kann man, ja, aber wenn es einen Monat durchgehend ist, so 80.000 Euro. Ja. Das wird aber eher selten gemacht. Ja. Also man versucht bei den Observationen eher die Zeiträume zu nehmen, die eine gewisse Relevanz haben. Ja. Aber man kann sagen, dass eine Scheidung zum Beispiel schon schnell einmal um die 10.000 Euro kostet an Detektivkosten. Ja. Und das können sich die wenigsten leisten. Und es haben auch nicht mehr alle einen Bedarf. Weil sich die Lebensverhältnisse und die Einkommensverhältnisse in den Familien so geändert haben, dass es oft keinen Ehegattenunterhaltsanspruch mehr gibt. Mhm. Der setzt nämlich voraus, dass es ein großes Ungleichgewicht im Einkommen gibt. Und das ist heute nicht mehr so. Heute verdient er 2.500 netto, sie 2.000 netto. Eine Genossenschaftswohnung haben sie, da läuft der Kredit drauf. Die Eltern haben 30.000 Euro in die Genossenschaftswohnung investiert und tatsächlich kämpfen alle ums Überleben. Und ich brauche aber einen, der, ich sage mal, über 10.000 im Monat verdient und bei dem die Frau zu Hause war, sich um die Kinder gekümmert hat und nichts verdient hat und jetzt geht die Ehe in die Brüche. Das wäre mein Klient.
Und der dann quasi von Ihnen den Nachweis möchte, dass sie ihn betrogen hat, um keinen Unterhalt zahlen zu müssen.
Entweder oder das, dass er verhindern will, dass er den Ehegattenunterhalt zahlen muss in weiterer Folge, oder sie möchte sich den Ehegattenunterhalt sichern.
Geht Ihnen das, also ich denke mal, Sie werden wahrscheinlich da auch schon recht unschöne Fälle gehabt haben. Geht Ihnen das dann auch persönlich nahe oder gehen Sie da auf Distanz?
Also ich bin da eigentlich sehr distanziert. Ich bin insofern schon sehr professionell, dass ich versuche, entsprechend einfühlsam zu agieren mit meinen Kunden und Verständnis für die Situation zu bringen. Aber ich habe jetzt selbst, ich fühle mich jetzt selbst wenig betroffen. Obwohl ich das natürlich schon erkenne und die Situation realisiere, in denen sich meine Klienten befinden.
Und wenn Sie sagen Scheidung, das ist das eine, was sind Ihre anderen Hauptbetätigungsfelder?
Also Mietrecht ist sehr stark bei mir. Da geht es meistens darum, festzustellen, ob das Enkelkind die letzten 3 Jahre bei der Großmutter gewohnt hat, in der 200 Quadratmeter Wohnung in der Innenstadt, die, weiß ich nicht, 1 Euro Netto-Miete hat am Quadratmeter.
Also da werden Sie dann quasi vom Hauseigentümer angesetzt darauf?
Also die Beauftragung muss nicht immer direkt über den Hauseigentümer erfolgen. Das ist auch oft so, dass das über Rechtsanwälte kommt, die mich vermitteln, oder die Hausverwaltung des Hauses. Mhm. Ja. Und das, was auch immer stärker wird und was immer mehr da ist, ist, dass einfach über Geschäftspartner Informationen gefordert werden.
Mhm. Also geht es da um Vertrauenswürdigkeit oder?
Da geht es insofern schon um Vertrauenswürdigkeit, dass immer mehr versucht wird, mit falschen Angaben andere Geschäftsleute zu betrügen. Mhm. Und wenn dann Zweifel an diesen Angaben bestehen, dann werde ich oft angerufen, ja, um das zu überprüfen.
Können Sie da einen Fall skizzieren? Also was finden Sie dann heraus, dass dann irgendwie da entscheidend ist?
Da kann es zum Beispiel um die Ausbildung gehen. Ja? Wenn der behauptet, er ist Baumeister und ein Ingenieur und die Ingenieure sind aber zum Beispiel alle gelistet in Österreich und wenn der in dieser Liste nicht aufscheint, dann ist er kein Ingenieur. Ja? Und ist er kein Ingenieur, kann er gewerberechtlich auch kein Baumeister sein. Mhm. Ja? Okay. Zum Beispiel, ja? Da habe ich so einen Fall habe ich gehabt. Ja. Ja? Und die treten aber nach außen auf, also es ist unglaublich. Ja? Ich habe auch schon Leute gehabt mit einem Doktortitel, war auch die gleiche Person auch, an den ich jetzt gedacht habe, der hat auch einen Doktortitel eingetragen gehabt. Ja, in einem amtlichen Dokument, hat aber nie einen Doktor gehabt.
Wie kommt man zu so einem Doktortitel? Ich meine, ich frage für einen Freund.
Nein, ich glaube, dass das teilweise mit gefälschten Unterlagen gemacht wird. Und wenn du nur da nicht aufpasst, zum Beispiel bei einem Kaufvertrag oder irgendwas, dann steht der Doktor drinnen im Kaufvertrag. Das kann schon mal passieren, solche Fehler. Ja.
Auf Ihrer Website habe ich gesehen, Sie bieten auch noch Personenschutz an. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, teilweise ergeben sich die Aufträge aus anderen Aufträgen, weil sich eine Gefährdungslage ergibt. Das kann bei einer Ehesache genauso sein wie bei einer Firmenübernahme zum Beispiel. Ja. Man muss dazu sagen, ich habe also in Bezug auf Personenschutz bin ich doch eher in einem sehr hochpreisigen Segment angesiedelt. Ja? Und habe deswegen auch nicht die Quantität an Aufträgen, die vielleicht Leute haben, die Lady Gaga begleiten, wenn sie in Wien spazieren geht. Also das Aufgabengebiet ist da schon ein anderes. Mhm. Sagen wir mal so, es geht da mehr um das Verstecken der Person. Ja? Oft. Okay. Um die Änderung der Tagesabläufe und zu versuchen, dass die Person erst gar nicht gefunden wird.
Das heißt, Sie geben quasi eine Anleitung, wie man am besten untertaucht, also wie man nicht gefunden wird?
Ja, wobei wir die, soweit das möglich ist, weil immer ist das ja nicht möglich, weil man gewisse Termine wahrnehmen muss und die sind natürlich dann besonders gefährdet. Ja. Aber das A und O ist eigentlich, nicht gefunden zu werden. Ja. Und Aufträge, wo es ihm darum geht, dass wir irgendwelche Leute begleiten sollen, gebe ich meistens an eine befreundete Firma ab. Okay. Die auch für sowas spezialisiert ist. Ja, bei der können sie einen, weiß ich nicht, 1,90 Meter großen Bodybuilder bestellen. Ja. Und das passt dann. Ja, das gibt es bei mir nicht. Bei mir wird das schärfer gehandelt.
Okay. Wer muss in Wien untertauchen? Also es ist jetzt nicht der Südsudan, was Gefährlichkeit betrifft.
Ah, man darf sich da, man verschätzt sich da leider immer wieder. Ne? Viele, also abgesehen davon, dass es auch tatsächlich also im Wirtschaftsbereich immer wieder Fälle gibt, wo die Menschen tatsächlich gefährdet sind, wo es wirklich um viel Geld geht, wo das jeder nachvollziehen kann, dass es da eine Gefährdung gibt. So ist es auch so, dass gerade die Trennungen, auch wenn dann wenig Geld da ist, ja, hoch emotional sind. Und es hat auch bei uns in der Branche einen so einen Fall gegeben, da ist die Person, die beschützt wurde, erschossen worden. Das war nicht bei mir, nicht mein Auftrag, aber es ist passiert. Ja. Der hat den Personenschutz abbestellt und am nächsten Tag oder am selben Tag noch, das weiß ich jetzt gar nicht, ist getötet worden, die Dame. Das ist also auch die Tötungen, die wir bei uns am Gericht gehabt haben, das waren auch Ehesachen. Das ist einfach hochemotional. Da bricht das Leben zusammen mit der Trennung für eine Person oder für die ganze Familie. Und wenn man das nicht gut verarbeitet, kann es da schon zu einer ordentlichen Gefährdung kommen.
Vielleicht eine blöde Frage, aber warum wenden sich die Leute, wenn sie merken, ihr leibliches Wohl ist gefährdet, nicht gleich an die Polizei, sondern zuerst an einen Detektiv?
Zum Teil haben sie das eh schon gemacht. Also wenn sie im Vorfeld nicht bei mir als Kunden waren, dann haben sie das eh schon gemacht, dann wird das beantragt dort, und aber selten genehmigt. Ja, also es kommt doch durchaus vor, dass es gerade im Personenschutz Überschneidungen gibt mit der Polizei und Detektiven. Das ist einer der wenigen Bereiche. Ja, dass die Polizei sagt, okay, wir machen diese Veranstaltung mit zum Beispiel, ja, weil da muss der Herr oder die Dame auftreten, ja, dann sind wir dort auch vor Ort und auch präsent, aber sonst den ganzen Alltag machen die Detektive. Und bei so kleineren Ehesachen oder so ist das also in der Praxis unmöglich, da einen Personenschutz durchzubringen, es sei denn, der Mann ist schon immer extrem gewalttätig gewesen, ja, und hat bereits im Zuge dieser ganzen Trennung irgendwas gemacht, irgendwas Gewalttätiges, dann ist es realistisch noch. Aber sonst wird eine Wegweisung gemacht und die Sache ist erledigt.
Was würde es mich kosten, wenn ich jetzt Hausnummer 3 Monate da untergetaucht bleiben wollen würde? Oder ist das einfach einmal?
Nein, also man kann das so nicht sagen, weil die Preise beim Personenschutz variieren sehr stark nach Gefährdung, und ich überlege mir das, also wenn der Klient bei mir ist und erzählt, was los ist, dann überlege ich, was muss ich meinen Mitarbeitern bezahlen oder den Leuten, die ich dort eingesetzt habe, die muss man zum Teil auch teuer einkaufen, weil man für jede Aufgabe einen ganz einen speziellen Mann braucht. Und ja, und so wird der Preis festgelegt, aber ich verkaufe also einfachste Sachen um 120 Euro netto, also circa, man kann schon grob die Stunde mit 150 Euro beziffern. Ja.
Das würde mich auch noch interessieren. Sie arbeiten mit einem Team zusammen?
Im Personenschutz sowieso, grundsätzlich. Ja. Und es ist auch so, dass man bei Observationen aus Gründen der Eigensicherung, aus Sicherheitsgründen eigentlich immer zu zweit arbeitet. Okay. Da geht es auch nicht immer um die Gefährdung, die durch die observierte Person entstehen kann, sondern wir haben ja, Detektive haben im Zuge der Observation ein völlig atypisches Verhalten. Gegenüber Dritten ja auch. Ja, ja. Und setzen sie sich einmal zu zweit, also zwei Männer, auf der Ottakringer Straße in ein Auto. Eine halbe Stunde. Also da entstehen schon ungute Situationen. Ja, wir sind auch von Drogendealern schon observiert, und dann also vom Stadtpark bis zum Stephansplatz. Aber einfach nur, weil unsere Zielperson, die wir observiert haben, ist dort am Kinderspielplatz gegangen. Ja. Und wir waren aber atypisch vom Verhalten dort natürlich. Ja, und sind natürlich den Drogendealern, die dort mehrere Sicherheitskreise haben, rund um diesen Stadtpark, schon beim Betreten aufgefallen. Und dann in weiterer Folge natürlich auch. Ja. Und die haben nicht gewusst, wie sie uns einordnen können, wer wir sind, was wir tun. Ja.
Ja. Was tut man, um unauffällig? Also wie ist man dann doch ein bisschen möglichst typisch noch? Gibt es irgendwelche Tricks, um halt normal zu wirken?
Nichts Ungewöhnliches machen, ja, aber nein, aber man kann es so nicht sagen. das, was ist, es ist nichts Ungewöhnliches. Ja? Es ist kein Auto besonders auffällig, es ist, ist alles Durchschnitt. Die Kleidung ist Durchschnitt, alles ist Durchschnitt. Manche Sachen fallen natürlich auf, wenn man wirklich geschult ist und sich auskennt. Ja? Also die bösen Menschen erkennen uns meist. Ja? Aber die wissen einfach, okay, wenn da zwei Männer stehen, die zwei Männer haben sportliche Schuhe an, die zwei Männer haben eine Jacke an, die Jacke ist offen, die haben eine Umhängetasche, das ist beides die gleiche Umhängetasche, dann weiß man schon, ui, das ist die Polizei oder eben ein Detektiv.
Okay. Haben Sie eine richtig brenzlige Situation schon gehabt im Beruf?
Das ist schwer so zu sagen. Was ist schon eine richtig brenzlige Situation? Ja?
Das obliegt jetzt
Ihnen. Also ich habe schon brenzlige Situationen im Zuge von Observationen miterlebt, die für Dritte brenzlig waren, also nicht für mich. Ja? Und die haben das zum Teil gar nicht mitbekommen. Ja? Und natürlich war es auch für mich schon ungut. Ja?
Zum Beispiel?
Wir haben zum Beispiel einmal Probleme gehabt auf der Ottakringer Straße. Ja? Es ist aber schon so, dass, das muss man auch dazu sagen, dass Detektive schon noch recht harte Typen sind. Ja? Damit meine ich nicht, dass Detektive irgendwelche stumpfen Schläger sind oder wie auch immer, das hat damit nichts zu tun, aber das Auftreten verändert sich schon mit der Zeit und mit den Jahren und das Gegenüber schätzt das da noch anders ein. Ja? Es ist, grundsätzlich sind Detektive insgesamt hochgefährdet. Ja? Da geht es nicht nur um die Observation, da geht es auch um den Alltag. Ich habe schon in meinem Leben schon so viele Menschen verärgert. Der kommt nicht um 17.30 Uhr pünktlich angemeldet, ja? Sondern der kann immer vor der Tür stehen, egal wann. Ja? Man muss sagen, es ist auch deshalb üblich, zumindest bei den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dass eigentlich Detektive immer bewaffnet sind, ne? Wenn sie das Haus verlassen, unabhängig davon, ob sie jetzt konkret zur Observation gehen oder nicht. Ne?
Haben Sie die schon mal verwenden müssen, die Waffe?
Nicht in einer Situation, wo ich von jemand angegriffen wurde, der mir jetzt was Böses wollte, weil ich ihn erwischt habe mit einer Ehestörung. Das ist mir noch nicht passiert, nein. Aber sonst habe ich meine Schusswaffe insofern schon noch verwendet, indem ich sie gezogen habe und damit auf Menschen gezielt habe. Ja. Aber ich habe noch nie auf einen Menschen geschossen.
Ich stelle mir das arg vor, wenn man ständig im Hinterkopf haben muss, ich bin selbst auch gefährdet, weil ich schon so viele Menschen verärgert habe. Wie geht man damit um?
Für mich hat das über weite Bereiche einfach eine Normalität. Die ergibt sich aber nicht nur aus dieser Gefährdung, sondern aus dem Erleben im Beruf im Allgemeinen. Ja? Also ich habe eine gewisse gelassene Wachsamkeit, immer wenn ich unterwegs bin. Ich überlege immer, was wo ist. Ich würde nie unmittelbar an einer Ecke um die Ecke gehen, sondern ich gehe immer am anderen Ende vom Randstein um die Ecke, ja, damit ich noch 1-2 Meter Luft habe. Ja, das sind einfach Standardsachen. Ich passe immer auf. Ja. Aber das hat sich weniger daraus geprägt, dass ich über Angst vor Racheakten habe, sondern einfach aus der Berufsausübung. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich ja allgemein aus der Sicherheitsbranche komme und erst dann in diese Detektei hineingerutscht bin und dadurch sicher auch einen besonderen Bezug habe. Mhm. Den vielleicht Kollegen, die weiß ich nicht, ein Politikstudium abgeschlossen haben oder so, nicht so spüren und nicht so haben.
Warum noch an vorher angeschlossen? Warum haben Sie auf jemanden zielen müssen mit der Waffe? Also was sind das für Situationen?
Naja, ich habe einmal drei Männer bei einem Einbruch ertappt. Ja, das war damals eine Situation. Ja, die habe ich damals mit der gezogenen Waffe halt angehalten bis zum Eintreffen der Polizei. Ja, ich habe letztes Mal einen einen Mann gehabt, der dabei war, ein Auto aufzubrechen. Ja. Das sind aber Sachen, die einfach nebenbei passiert sind auch. Ja. Aber
also hat das jetzt mit den Aufträgen damals gar nichts zu tun gehabt direkt.
Doch, dass der Einbruch damals schon. Ja. Mhm. Es ist auch durchaus so, dass wir oder bei Diebstählen in Firmen beauftragt werden. Und ja, da kann es durchaus sein, dass wir die Täter auch stellen und auch anhalten. Ja. Und dann natürlich der Polizei übergeben. Ja.
Wie funktioniert das generell mit der Zusammenarbeit mit der Polizei?
Ja, die existiert nicht. Ja. Wie gesagt, das Einzige, das ich aus meiner beruflichen Erfahrung kenne, ist im Personenschutz einfach, aber da ist auch keine Zusammenarbeit in dem Sinn, sondern es überschneidet sich einfach, weil die Polizei Teile des Personenschutzes übernimmt und den anderen Teilen machen Detektive. Ja. Sonst ist die Polizei und die private Sicherheitsbranche eigentlich sehr getrennt, zumindest der Bereich der Detektive, der hat damit also nichts zu tun, abgesehen davon, dass immer wieder Polizisten sich selbstständig machen, ehemalige Polizisten als Detektiv. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass das Aufgabengebiet der Polizei aber auch ein völlig anderes ist. Ja. Den Menschen wurde ja über Jahrzehnte erzählt, dass die Polizei dein Freund und Helfer ist. Ja. Und es ist aber nicht die Aufgabe der Polizei, den Menschen zu helfen oder in Hans zu helfen, denen etwas passiert ist, sondern die Aufgabe der Polizei ist es, die Ordnung im Land aufrechtzuerhalten. Ja. Und dabei geht die Polizei gegen den Bürger vor. Ja. Der Berufsdetektiv hingegen arbeitet ausschließlich für seinen Klienten, ja, und hat deswegen auch gerade im Strafrecht zum Beispiel oft eine korrigierende Wirkung zu den staatlichen Ermittlungstätigkeiten. Also wir arbeiten ja auch im Strafrecht und es kann durchaus sein, dass zum Beispiel, wenn Sie einen Menschen verletzt haben, im Zuge, weiß ich nicht, eines Raufhandels oder was auch immer, ja, und wir da ermitteln, kann es zum Beispiel sein, dass wir ermitteln, dass die Person, die sie verletzt haben, immer schon als gewalttätig bekannt war und dass in der Wohnhausanlage, in der er wohnt, schon alle Angst vor ihm haben und er dort schon mehrere Menschen angegriffen hat und das gar nicht angezeigt wurde. Ja. Mhm. Das ist was die Polizei gar nicht ermittelt, was aber das Opfer gleich in einem ganz anderen Licht darstellt und auch ihre Aussage. Ja. Theoretisch hätte die Polizei ja die Verpflichtung, den Sachverhalt zur Gänze zu klären, ja, aber in der Praxis passiert das nicht. Ja. Und es ist auch so, dass deswegen die Möglichkeit der privaten Ermittlung auch eine demokratiepolitische Relevanz hat. Ja. Also es haben zum Beispiel die Nationalsozialisten oder Sozialisten im Allgemeinen, muss man sagen, weil auch in der Sowjetunion, die haben die Ermittlungen, die privaten, also zumindest eingeschränkt, wenn nicht überhaupt komplett verboten. Mhm. Ja. Also es sind, man kann sagen, also der private Waffenbesitz und private Ermittlungen sind für autoritäre Staaten was ganz was Problematisches.
Mhm. Momentan, also angenommen, ich habe jetzt was Sie das Beispiel vorgebracht haben, ich habe jetzt eine Schlägerei mit irgendjemandem aus dem Karl-Marx-Hof zum Beispiel. Ja. Und Sie gehen dann einfach wirklich, oder Sie schicken dann einfach wirklich Finn hin und wie kriegen Sie raus, dass der sich im Karl-Marx-Hof schon öfters einmal geschlägert hat? Reden Sie dann, gehen Sie dann einfach hin und läuten an Türen oder?
Das kommt drauf an, das kann ich jetzt allgemein nicht sagen. Es kann sein, dass wir dort ganz offen auftreten und sagen, dass wir in diesem Fall ermitteln, oder es kann sein, dass wir diese Personen legendiert befragen.
Legendiert heißt?
Legendiert heißt mit einer Lüge. Das ist auch eine Variante, die den staatlichen Ermittlungsbehörden nicht erlaubt ist, eben um den Bürger zu schützen, weil eben der Staat gegen den Bürger ermittelt und da bestimmte Rechte gewahrt sein müssen. Ja. Aber das ist eben zwischen zwei Bürgern nicht so und deswegen können Detektive durchaus auch mit Suggestivfragen arbeiten. Und es kann sein, dass ich dann zum Beispiel eine Dame im Hof anspreche und sage, Ghetto, sag, ist dir das auch passiert mit dem Franz aus der Dreiersting? Der Trottel hat meinen Sohn niedergehauen letzte Woche. Und sie sagt mir dann, ja, das ist ein Wahnsinn. Weißt du, der hat ja in Peter drüben von der Einserstiege auch schon niedergeschlagen, damals vor einem halben Jahr. Und man muss aber dazu sagen, dass Detektive trotzdem versuchen, möglichst wenig mit Suggestivfragen zu arbeiten. Weil natürlich diese Fragetechniken man dann schon unterstellen kann, dass das Ergebnis beeinflusst wurde. Ja, aber manchmal ist es einfach nicht anders möglich. Ja.
Und was machen Sie dann mit den Informationen, die Sie so bekommen haben? Was nützt diese Information dann?
Na, ich mache genau das mit der Information, was der Auftraggeber will und erwartet. Also unabhängig davon, was ich feststelle, ich würde also niemals zur Polizei gehen. Was bei uns ja oft oder immer wieder der Fall ist, dass wir, dass Eltern ihre Kinder überprüfen lassen, weil sie eben Bedenken haben, dass die Kinder ins Drogenmilieu abgerutscht sind und so. Und da kommt es doch immer wieder vor, dass wir insofern erfolgreich unter Anführungszeichen ermitteln, dass wir nachweisen, ja, dass der tatsächlich, weiß ich nicht, sogar mit Drogen handelt. Ja? Also haben wir alles gehabt schon. Ja? Und also das würden wir niemals anzeigen. Und die Verschwiegenheit der Pflicht der Detektive, die ist da auch, also das ist ziemlich gut durchgefochten vor Gericht. Das hält schon. Ja.
Was wäre denn so, wenn Sie zurückblicken in Ihrer langen Laufbahn mittlerweile, was wäre denn so Ihr spektakulärster Fall gewesen? Oder ist das schwer zu sagen?
Nein, es ist nicht schwer zu sagen, weil ich kenne meinen fachlich interessantesten Fall ganz genau. Das Problem ist, es ist so schwierig, über diese Sachen zu sprechen, weil ja selbst die Personen, die davon betroffen sind, sich nicht erkennen dürfen darin in dieser Erzählung. Aber das, was ich also der interessanteste Fall für mich war mal die Suche einer Person. Ja. Mhm. Aber es ist schwierig, über diese Fälle zu sprechen, weil es nämlich auch gerade diese Fälle dann so spektakulär und so ungewöhnlich sind, ja, dass also wirklich eine gewisse Einzigartigkeit haben.
Wenn Sie das ins Detail gehen würden, würden wir das dann vielleicht sogar erkennen?
Nein, diesen konkreten Fall würden Sie nicht erkennen. Okay. Nein, aber die Person, um die es geht, würde es. Ja. Mhm.
Was ist der spektakulärste Fall, über den Sie reden können? Oder halt zumindest, ohne jetzt, nicht ohne Namen zu nennen, aber ohne, dass das ein Problem wäre?
Ist ganz schwer, finde ich. Es ist ganz schwer. Also grundsätzlich ist es so, dass ich habe schon spektakuläre Sexualpraktiken erlebt. Ja. Völlig unerwartete Ergebnisse. Ja. Aber es ist schwierig zu sagen, ja. Weil es nicht viele Menschen gibt, die diese Sexualpraktik leben. Aber ich muss schon sagen, also, dass ich wirklich ungewöhnliche Sachen erlebe in meiner Arbeit. Ja.
Das glaube ich gern. Würde mich interessieren, inwieweit sich das auch verändert hat in Ihrer Arbeit. Inwieweit Sie Leuten nur mehr in den Social Medias nachspüren und die dort aufspüren und das gar nicht mehr so wirklich im richtigen Leben passiert.
Also grundsätzlich hat dieser ganze Social Media Bereich einen total wichtigen Part in der Ermittlungstätigkeit bekommen. Ausschließlich darauf kann man sich kaum konzentrieren. Ich habe aber einen Mietrechtsfall ausschließlich zum Beispiel über Social Media geklärt. Das ist einmal passiert. Mhm. Ja, da habe ich mich auch ein Fake-Profil gemacht, das angepasst auf die Person und dann mit der war ich befreundschaftet auf Facebook und habe dann mit der Person zu schreiben begonnen über Messenger und im Zuge dessen hat mir die alles erzählt über ihre Wohnverhältnisse.
Mhm. Verlieren wir ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit, wenn man ihren Job macht?
Das ist wahrscheinlich eine Frage der Definition. Ich würde das anders ausdrücken. Also ich glaube, dass man durchaus realistischer wird, ja, in diesem Beruf. Und das betrifft nicht nur persönliche Beziehungen, sondern auch politische Ereignisse und einfach Zusammenhänge, die halt oder Sachen, die bei uns passieren.
Also inwiefern beeinflusst das Ihre Wahrnehmung von politischen Ereignissen?
Naja, allein schon, wenn Berufsdetektive einen gewissen Gegenpart zur staatlichen Ermittlungstätigkeit darstellen und man bekommt mit, dass bestimmte Bürgerrechte eingeschränkt werden, immer mehr. Mhm. Ja. Das ist, also ich glaube grundsätzlich, dass Detektive einen sehr ausgeprägten Sinn für Bürgerrechte haben. Und wenn das nicht leiden können, wenn das immer mehr eingeschränkt wird durch den Staat.
Weil Sie es eh auch schon angesprochen haben, kommt man nicht, wenn man diese ganzen Skills hat, bis zu einem gewissen Grad in die Versuchung, neuen Liebschaften oder Freunden nachzuspüren oder diese auszuforschen?
Nein, eigentlich gar nicht. Okay. Nein, also das habe ich gar nicht. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich auch diese Eifersucht nicht so kenne und so habe. Ja. Und ich habe auch immer wieder, wenn ich Klienten bei mir habe, bei denen der andere Partner fremd geht, glaube ich, oft hineininterpretieren zu können, warum das so sein könnte. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich, würde ich auch mich hinterfragen, wenn ich das Gefühl hätte, dass meine Partnerin fremd geht.
Mhm. Noch eine andere Frage, weil Sie ja schon gesagt haben, man verscherzt sich mit anderen Leuten. Haben Sie Sorge, dass Ihr Telefon abgehört wird? Ist Ihr Büro verwanzt? Werden wir hier abgehört?
Gibt es mehr als diese drei Mikrofone, die wir da im Betrieb haben?
Ja, ich glaube, dass das allgemein ein sehr schwieriges Thema ist. Auch ein Thema, bei dem wir wieder sind, bei der Beziehung vom Staat zu den Berufsdetektiven. Mhm. Ja. Ich persönlich würde meinen Klienten empfehlen, relevante Sachen, die den Staat interessieren könnten, nicht über mein Telefon zu erzählen. Ja. Also ich verwende da schon Alternativen und ich bin da schon vorsichtig. Ja.
Wir sollten also vorsichtig sein, Martin.
Das glaube ich so wenig, aber es ist natürlich auch so, dass die Staaten auch ihre Industrie schützen wollen und müssen und sich vielleicht einbilden, dass Detektive Aufträge machen könnten und Informationen beschaffen könnten von Sachen, die ihnen schaden. Ja. Mhm. Also ich bin grundsätzlich vorsichtig, was mein Telefon angeht. Ja.
Weil Sie vorher gemeint haben, Sie sind empfindlich, wenn Bürgerrechte irgendwie reduziert werden. Gibt es da jetzt konkret gerade was, was irgendwie momentan besonders relevant ist? Jetzt auch seit der neuen Regierung? Was Ihnen Kopfzerbrechen bereitet?
Naja, jetzt schon, aber das hat keinen Zusammenhang mit der neuen Regierung. Es wird zum Beispiel jetzt, also wir bekommen, in Deutschland ist es jetzt circa so, dass circa 80% der Bundesgesetze durch die EU vorgegeben werden. Und diesen Wert kenne ich aus Österreich nicht, aber ich vermute, dass er ähnlich ist. Und aktuell ist es so, dass es von der EU eine Waffenrichtlinie gibt zum Beispiel, und die den Waffenbesitz, den privaten Waffenbesitz weiter einschränkt, immer mehr einschränkt und die jetzt umgesetzt wird. Die war jetzt bis Anfang November in der Begutachtung und wird, wenn alles so ist, wie es erwartet wird, mit 1. Jänner 2018 in Kraft treten. Und die wird den privaten Schusswaffenbesitz wieder deutlich erschweren. Und gerade der Schusswaffenbesitz ist ein ganz elementares Recht des Bürgers. Auch wenn es leider nicht immer so wahrgenommen wird, aber man muss dazu sagen, dass Europa ja seit dem Nationalsozialismus nie wirklich aus dem Sozialismus hinausgekommen ist. Ja? Also die Hälfte Europas ist ja sowieso mehr oder weniger gewalttätig drinnen gehalten worden. Ja? Und auch wir leben ja alle in einem sozialistischen System. Das heißt, wir haben enorm hohe Belastungen, Steuerbelastungen. Ja? Und leider schränken diese Systeme den Waffenbesitz immer mehr ein. Und wir glauben halt, dass das daran liegt, um uns zu schützen. Ja? Aber wenn man das versucht, das von außen zu betrachten und sich dann überlegt, warum haben denn die Sklaven auf der Baumwollplantage in den USA keine Waffen besitzen dürfen? Und warum hat der Hitler die Juden entwaffnet? Und der Stalin, seine Leute und der Mao, die haben alle die Bevölkerung entwaffnet. Und wir sind in einer Phase, seit wir in der EU sind, in dem der private Waffenbesitz immer mehr eingeschränkt wird. Ja.
Aber sehen Sie da nicht auch die andere Seite, die einfach, wenn man sich jetzt anschaut, die USA, wo das ja sehr, sehr easy ist, sich eine Waffe anzuschaffen und die Konsequenzen, die das dort hat, mit wöchentlichen Massenschießereien?
Also naja, das Thema kann man so nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesstaaten in den USA alle eigene Waffengesetze haben. Und New York zum Beispiel hat ein sehr, sehr strenges Waffengesetz. In New York City gibt es überhaupt, glaube ich, nur ein einziges Waffengeschäft und das ist in einer Polizeistation. Und ganz wenige, ich glaube 10 Personen oder sowas, habe ich einmal gelesen, dürfen dort Schusswaffen führen. Ja. Trotzdem ist das ein Kriminalitäts-Hotspot. Ja. Da ist jetzt, haben Sie letztes Mal berichtet, das erste Mal an einem Wochenende niemand erschossen worden. Ja? Obwohl es dort praktisch keine legalen Waffen gibt. Die gibt es einfach nicht. Ja? Und wenn Sie nach Wien schauen, in den 7. Bezirk, wird es auch relativ wenig private Waffen geben in der Relation. Trotzdem passiert dort relativ viel. Wenn Sie aber nach Ferlach gehen, in Kärnten, ja, haben Sie dort unglaublich viele Waffen in den privaten Haushalten und es passiert aber nichts. Deswegen ist das Problem, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, nicht die Schusswaffe, ja, sondern die soziale Thematik, die bei den Schusswaffenbesitzern vorherrscht. Die Waffe ist ja nur das Werkzeug. Ja. Und zweifelsfrei wird es so sein, dass wenn mehr Schusswaffen im Umlauf sind, dass auch mit immer mehr Schusswaffendelikte passieren und Taten begangen werden. Das glaube ich schon, dass es so ist. Auf der anderen Seite wird es aber so sein, dass die Gesamtzahl der Gewalttaten zurückgehen wird. Und es ist ja nicht erheblich, ob in Österreich 100 Leute im Jahr sterben, davon werden 90 mit einem Messer getötet und 10 werden erschossen, oder ob dann 20 Leute erschossen werden. Das ist nicht der Punkt. Entscheidend ist, wie viele werden insgesamt getötet. Und getötet werden weniger. Das zeigen auch alle Zahlen. Was auch klar ist, weil natürlich der Täter immer ein unbewaffnetes Opfer sucht. Ja? Und es ist, wenn man es wieder von außen betrachtet, auch nicht so gewesen, dass sich die schwarzen Sklaven gegenseitig getötet hätten dort, sondern die haben keine Schusswaffen besitzen dürfen, damit sie sich nicht auflehnen konnten gegenüber ihren Herren. Was aber nicht heißt, dass hätten sie Schusswaffen gehabt, dass sie nicht auch einmal untereinander sich getötet hätten oder einer getötet hätten, aber das haben sie sowieso gemacht. Ja? Und man muss auch dazu sagen, das, was speziell in Österreich sehr lang oder sehr viel erzählt wurde, dass ich da meine Frau töte und erschieße, wenn ich eine Schusswaffe habe, wenn wir streiten, da werden ganz hochemotionale Handlungen suggeriert, die dann zumeist gar nicht mit einer Schusswaffe gemacht werden, weil der Aggressionsabbau so niedrig ist. Also solche, wenn ich meine Frau töte im Zuge eines Streits, wird klassischerweise die Frau erschlagen, ja, mit einem Knüppel oder was auch immer, selbst wenn ein geeigneteres Werkzeug wie eine Schusswaffe in der Nähe wäre. Ja. Deswegen, wenn solche Taten mit einer Schusswaffe gemacht werden, hört man immer wieder, ja, der hat da 30 Schuss reingeschossen oder 100 Schuss, was er gehabt hat. Die Frau hat 100 Mal auf den Mann eingestochen. Ja, das liest man dann in der Zeitung. Und das ist deswegen, weil das so viel Aggression abgebaut wird und das ist kaum möglich über die Schusswaffe. Ja. Und da hat es auch in den USA mal eine Studie drüber gegeben, die das eben auch wunderschön zeigt, dass gerade diese Affektdaten eher über Hiebwaffenschlag und Hiebwaffen gemacht werden, was auch klar ist. Ja.
Und jetzt angenommen, also das Gesetz kommt jetzt so, weiß nicht, wird das schon reichen, dass Sie Ihre Schusswaffe nicht mehr tragen dürften?
Nein, das nicht.
Käme es soweit, würden Sie sich dann noch trauen zu observieren oder würden Sie dann halt irgendwie semi-legal die Waffe trotzdem behalten?
Also ich würde niemals Sachen machen, die gegen das Gesetz verstoßen. Das, was ich mich grundsätzlich fragen würde, ist dann, wie lang sollte ich in diesem Land bleiben? Man muss dazu sagen, unser Waffengesetz kommt noch aus dem Nationalsozialismus. Der Hitler hat das gemacht und ganz stolz verkündet, dass wir jetzt eines der sichersten Länder werden.
Wie viele Waffen haben Sie in Ihrem Waffenschrank?
Wenig. Nein, tatsächlich wenig, 3. Ja. Also ich habe eine Schrotflinte, aber das ist eher jagdlich. Ja. Einen Halbautomaten, ja, das ist so, was man allgemein so unter einem Sturmgewehr versteht, und eine Pistole.
Aber ich denke mal, die halbautomatische ist wahrscheinlich selten bei der Arbeit dabei, oder?
Ja.
Ist ja nicht die unauffälligste.
Nein, das sowieso. Also man muss dazu sagen, dass Berufsdetektive, es sei denn, es ist jetzt, ich habe jetzt irgendeinen Bewachungseinsatz, der speziell ist, aber sonst die Schusswaffe immer verdeckt führen. Ja. Aber es kann durchaus sein, dass wir im Zuge eines Personenschutzes auch solche Waffen mitführen, dann aber verdeckt in Taschen.
Ja. Neben Waffen, was gibt es sonst noch für Spezialausrüstung, die Sie nutzen als Detektiv? Also so quasi der Trickkoffer?
Also das wichtigste Utensil, das jeder Detektiv haben sollte, ist ein Telefon. Ja? Nämlich auch mit einem guten Fotoapparat. Das ist mittlerweile, muss man sagen, also das wichtigste was der Detektiv braucht. Sonst haben wir noch mit eine Videokamera, eine gute, ein Diktiergerät, ja, und was zu trinken, Verbandsmaterial. Ja.
Gibt es so, also wenn da jetzt irgendwer dauerhaft observiert gehört, arbeiten Sie da in Schichten? Gibt es einfach dann Ablöse? Oder?
Ja, schon. Wenn das der Fall ist, aber das kommt ausgesprochen selten vor. Aber wenn, dann muss man auf alle Fälle ablösen, auch aus Sicherheitsgründen, weil man, wenn man so übermüdet ist, also einfach nicht mehr gut genug Auto fahren kann. Mhm. Das geht nicht. Also da wird auf alle Fälle in Schichten gearbeitet, ja.
Das heißt, als Detektiv hat man ausgesprochen ungeregelte Arbeitszeiten?
Freundlich ausgedrückt, ja. Ausgesprochen ungeregelt, ja. Also manche Sachen lassen sich schon planen, aber gerade Eheaufträge und so sind also höchst spontan. Ja.
Das heißt, Sie sind dann auf Abruf?
Ich bin praktisch immer auf Abruf. Ich bin jetzt auch auf Abruf. Also es kann immer was sein, es kann immer was reinkommen. Also es ist ganz schwer zu planen. Ich habe auch erst die letzten Jahre begonnen, auf Urlaub zu fahren, geplant. Ja? Das hat es noch nie gegeben vorher bei mir. Und es macht, man muss ich zugeben, auch heute noch Schwierigkeiten. Ja?
Haben Sie jetzt so auch für die, also auch so dauerhafte Mitarbeiter, also klassische Angestellte? Oder ist das denn immer, was Sie gerade brauchen, holen Sie dann dazu?
Nein, ich habe zwei Angestellte, die bei mir angestellt sind. Ja. Ein dritter kommt jetzt, Gott sei Dank. Ja. Und sonst arbeite ich überwiegend mit einem Kollegen auch, den ich extrem schätze. Der arbeitet immer für mich. Ja, und hole mir halt dann nach Bedarf, je nachdem, den Spezialisten hinzu, den ich brauche. Ja. Das sind dann eben immer irgendwelche Kollegen, also Subunternehmer, soweit man es sagen kann, weil wir arbeiten natürlich auch viel mit einem DNA-Labor, arbeite ich sehr viel zusammen. Ja. Und es kann sein, dass wir Computerspezialisten brauchen oder was auch immer. Textvergleichende Gutachten, ja, alles Mögliche kommt davor. Also da muss man sich halt dann den Mann raussuchen, den man braucht, genau für dieses Feld. Ja.
Und wenn ich mich jetzt bei Ihnen bewerben wollen würde, also ich muss sagen, die Arbeitszeiten sprechen mich jetzt nicht sehr an, wenn ich ehrlich bin. Aber was müsste ich denn für Fähigkeiten mitbringen?
Einen Führerschein braucht er. Ja. Er sollte körperlich so sein, so weit sein, dass er observieren kann, dass er also normal laufen kann und normal gehen kann. Ja. Sehr gute Deutschkenntnisse. Ja. Also das Verfassen von Berichten ist schon elementar bei uns und da fehlt es leider bei vielen. Jetzt nicht bei meinen Kollegen, das möchte ich so nicht sagen, aber bei sehr vielen Bewerbern. Ja. Also wenn ich sehe, dass die Bewerbung schon voller Rechtschreibfehler ist, ist das komplett sinnlos. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass in dieser Branche grundsätzlich ganz wenig Mitarbeiter gesucht werden. Ja. Also wenn irgendwie suggeriert wird, dass da so viele Jobs frei sind, das ist überhaupt nicht so. Wie gesagt, ganz im Gegenteil, die Branche ist in der Krise, das Geschäft wird immer schwieriger und es ist ganz schwer, da einzusteigen. Im Kaufhaus ist es noch etwas anderes. Die Kaufhausdetektive sind im selben Gewerbe, aber dort gibt es immer wieder Jobs. Aber diese klassischen Ermittlungstätigkeiten, also ist ganz schwierig, da hineinzukommen.
Also ich brauche keinen Waffenschein, ich brauche keine Kampfsporterfahrung. Brauche ich einen Leumund? Werde ich von Ihnen im Vorfeld überprüft?
Ja, also grundsätzlich werden Sie von mir überprüft, aber auch von der Polizei. Also alle Mitarbeiter, die in Detekteien beginnen, müssen eine Sicherheitsprüfung bei der Polizei absolvieren.
Sicherheitsprüfung?
Ja, das geht über das klassische Leumundszeugnis hinaus. Ja. Und es kann durchaus sein, dass die Polizei dann sagt, nein, der ist nicht zuverlässig.
Und müssen Sie eigentlich Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich laufend überprüfen? Ich meine, es könnte ja sein, dass die quasi als Maulwürfe sich bei Ihnen eingeschlichen haben, um Informationen herauszubekommen.
Also ich überprüfe meine Mitarbeiter schon immer wieder laufend. Ja, da geht es aber mehr um die Bonität und Ähnliches. Ja. Grundsätzlich, wenn ich mit jemandem neu zu arbeiten beginne, schaue ich mir seine ganze Geschichte an und ob da irgendwelche Lügen drinnen waren, ob das alles passt. Aber es ist so, das muss ich auch dazu sagen, dass ich meine Leute ewig kenne schon. Ja? Also ich wechsle mein Personal nicht. Oder praktisch. Ja? Das kommt kaum vor. Und wenn jemand vom Mitbewerb kommt, dann kann es überhaupt schwierig sein. Ja?
Beherrschen Sie irgendeinen Kampfsport?
Oder den gleichen? Ich schon, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung. Es gibt Detektive, ich kenne einen Kollegen, ja, der, ich hoffe, nimmt es mir nicht böse, ja, nicht den Ruf hat, sehr gut zu observieren. Ja. Das ist aber auch gar nicht unbedingt wichtig in dem Geschäft, weil sonst ist er ein ausgezeichneter Detektiv. Ja. Denn die Observation ist das, was am leichtesten auszulagern ist. Aber das ganze Know-how, das dahinter steckt, das ist eher die Problematik und das ist eher das Schwierige, das erlernt werden muss. Ich selber bin schon Kampfsportler, ja. Ich war auch aktiv.
Okay, ja. Was?
Ja, klassisches Boxen. Also ich habe begonnen im Kampfsport, habe ich eigentlich mit Kick- und Thai-Boxen. Das war aber irgendwann einmal gesundheitlich, war mir das zu schwierig, weil die Knie so belastet werden. Und bin dann in den klassischen Boxsport gekommen und war dort auch ja, im Verband tätig und habe als Trainer gearbeitet, Boxtrainer und als Kampfrichter.
Okay. Wenn ich jetzt einen Detektiv suche, worauf muss ich denn da achten? Gibt es sowas wie Qualitätskriterien, eine Ausbildung, ein Gütesiegel?
Na, grundsätzlich ist es so, dass es vom Staat so vorgesehen wurde, dass der Detektiv eine Befähigungsprüfung zu absolvieren hat, wenn er eine Detektei aufmacht. Leider wurde das aus politischen Gründen immer mehr abgeschwächt und deswegen machen immer weniger Personen diese Prüfungen. Das betrifft sowohl das ganze Handwerk mit den Meisterprüfungen, als auch natürlich uns. Das heißt, man kann schon sagen, dass wenn jemand mit staatlich geprüft wirbt, dass das ein gewisses Gütesiegel ist, genauso wie wenn einer sagt, ich bin ein Tischlermeister. Aber man kann das nicht zwingen zu sehen, denn ich kenne auch einige Kollegen, die diese Prüfung nicht absolviert haben und wirklich sehr, sehr gut sind. Aber insgesamt kann man schon sagen, also dass eine staatliche Befähigungsprüfung ist schon ein Siegel und auch wichtig bei uns in Österreich, weil wir dadurch die Qualität halten im Vergleich zu anderen Märkten, wie in Deutschland zum Beispiel, wo das nicht der Fall ist. Ja. Das, was auch entscheidend ist, ist die Büroadresse. Der muss sein Büro jetzt nicht im ersten Bezirk haben, das ist völlig irrelevant. Ja. Wir haben im 16. Bezirk eine Spitzendetektivin, ja, zum Beispiel. Ja. Aber es sollte tatsächlich ein echter Bürobetrieb sein. Ja. Und wenn dort Kärntnerring 5 bis 7 steht oder der Fischhof oder was auch immer, das sind alles Bürocenter, wo sich die Detektive ein virtuelles Büro mieten, ja, und dann so werben. Die haben dann auch oft 4 oder 5 Standorte. Die haben in Wien einen Standort, in Salzburg, in Graz, in Klagenfurt, in Linz. Ja. Und all diese Standorte sind dann Business Center. Ja. Und auf das sollte man schon schauen, dass wenn ich einen Wiener Detektiv suche, dass auch tatsächlich ein Wiener Detektiv ist. Ja.
Weil Sie jetzt Detektivin gesagt haben, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es Detektivin gefallen ist. Wie ist die Branche? Also gibt es viele Frauen in der Branche oder ist das eher männerdominiert?
Es ist eher männerdominiert. Es gibt aber immer wieder Frauen. Ja. Frauen sind doch grundsätzlich, werden immer wieder gesucht. Ja. Aber es ist, die Erfahrung zeigt, dass einfach die geforderten Eigenschaften überwiegend von Männern gebracht werden. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass eben, wie gesagt, die Dame im 16. Bezirk einen ausgezeichneten Ruf hat. Ja. Also man kann es so nicht sagen. Aber von denen, die einsteigen als Berufsdetektivassistenten, so ist die korrekte Bezeichnung der Angestellten, doch die Ausfallquote bei den Frauen deutlich höher ist. So ist zumindest meine Erfahrung.
Gibt es Zahlen? Also wie viele Detektive gibt es in Wien zum Beispiel?
Ich glaube, in Wien haben wir 200. Sowas, ja. Ich möchte mich aber jetzt wirklich nicht festlegen auf die Zahl, also ich weiß das nicht. Ich glaube, österreichweit sind es 500 und in Wien 200 oder 250, irgendwas in der Richtung. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass der Markt tatsächlich nur von 10, 15 Detektiven bestimmt wird und viele zwar eine Gewerbeberechtigung aufrecht haben, das aber nur so nebenbei mitläuft. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, dass eben 10, 15 Detektive in Wien marktbestimmend sind.
Wenn ich beschattet werde, woran kann ich das merken?
Oh, meistens gar nicht. Also es ist wirklich ganz schwer. Also ich muss zugeben, ich traue es mir auch selbst nicht zu, eine Observation zu erkennen, bei mir selbst. Bei einem Dritten schon. Also das machen wir auch immer. Wir machen auch immer wieder Gegenobservationen und schauen, ob jemand observiert wird. Aber selbst zu erkennen, dass man observiert ist, also ist ganz schwer. Ja. Vor allem, weil es mit dieser klassischen gelassenen Wachsamkeit, von der ich gesprochen habe, eigentlich nicht möglich ist. Ja. Da muss man, glaube ich, schon fast eine gewisse Paranoia entwickeln. Ja. Aber ich passe natürlich schon noch auf, das muss ich schon noch sagen, wenn ich speziell bei den Adressen, wo ich wohnhaft bin oder wo ich mich halt aufhalte, Menschen in einem Auto sehe oder was auch immer, dann merke ich mir das schon und achte immer wieder drauf, ob ich die wiedersehe. Aber sonst ist es wirklich schwer. Also.
Dann brauchst du also eine Gegenobservation.
Ja.
Wenn Sie jetzt wen observieren lassen, macht das eine Person, also macht das ein Zweierteam oder gibt es dann noch gleich zwei Zweierteams oder machen das zwei getrennt voneinander? Ich meine, ich denke mal, manche Leute, es ist ja nicht immer so einfach, mit einem Auto einer Person zu folgen wahrscheinlich.
Nein.
Stichwort rote Ampel.
Ja, wir, also gerade bei Auto-Observationen fahren wir euch immer mit zumindest zwei Autos. Ja. Es kann durchaus sein, dass wir dann noch zwei Autos und drei Personen haben. Ja. Also dass in einem Auto auch noch ein Beifahrer sitzt. Das liegt einfach daran, weil wir aufgrund der Parkplatzsituation nicht immer sofort stehen bleiben können. Und dann setze ich einfach, okay, die Person fährt in den ersten Bezirk, parkt sich irgendwo ein, steigt aus und mein Läufer, der bei mir im Auto sitzt, steigt aus und geht dieser Person nach. Während die beiden anderen Detektive in den Autos, also einer sucht dann meistens einen Parkplatz und der zweite bleibt dann mit seinem Fahrzeug, weiß ich nicht, in zweiter Spur oder wie auch immer, aber mit Sicht auf das Fahrzeug der Observierenden stehen.
Gibt es ein Spesenbudget für zu schnell fahren, falsch parken, rote Ampeln überfahren?
Also grundsätzlich ist es schon so, dass ich Verkehrsstrafen meinem Kunden weiterverrechne. Ja. Aber es muss dafür natürlich schon einen kausalen Zusammenhang geben. Ja. Ja. Also wenn es jetzt wirklich notwendig war, dass wir da im Halten parken verboten stehen und in der Ladezone, ja, dann machen wir es halt. Was soll ich sonst machen? Ja. Bevor wir da jetzt die Person verlieren, stelle ich mich hin und wenn ich zurückkomme, habe ich einen Strafzettel, dann verrechne ich das weiter. Oder Gastronomiespesen werden da weiterverrechnet. Aber wenn es tatsächlich nicht notwendig war, dann verrechne ich das nicht. Ja.
Was mich noch interessieren würde, können Sie sagen, welche Erfolgsquote Sie haben als Detektiv? Also sagen wir bei Scheidungsgeschichten?
Also bei Scheidungen erwische ich praktisch alle. Ja. Das muss man schon sagen. Und wenn ich es nicht erwische, dann ist es geklärt, dass da tatsächlich nichts ist, ja, aktuell. Und der Klient sieht das dann auch so und ist sich dessen auch sicher. Aber sonst, also wir, gerade bei der Ehe, erwischen wir eigentlich alle, kann man sagen.
Von den Verdachtsfällen bei so Scheidungsgeschichten, aus Ihrer Erfahrung, wie viel Prozent von den Verdachtsfällen ist denn wirklich was?
Fast alle auch. Aber da gibt es meistens schon eine ziemlich massive Vorgeschichte. Ne? Aber man kann schon sagen, wenn die Person die Zeiträume sich aufmacht, ja, und sich dann noch das Verhalten geändert hat, dann wird das meistens was. Also es kommt ganz selten vor, dass wir da nichts finden. Ja.
Und dann kann ich die Kosten im Scheidungsverfahren sozusagen dann quasi den
regressieren, ja. Teilweise sogar beim Ehestörer, wenn es klar ist, dass die Person das gewusst hat, ja, dass er sich da mit einer verheirateten Person einlässt, haften die zur ungeteilten Hand. Ja. Das betrifft aber nicht nur Scheidungen, das können auch andere Einsätze von Detektiven sein. Ja. Wenn sie sich verstecken, weil sie Schulden nicht zahlen wollen, ja, oder Vermögen verstecken und ich finde ihre Yacht in Italien im Hafen und meine Kosten machen, weiß nicht, sage mal 20.000 Euro aus, dann werden sie das schon noch zahlen müssen. Ne? Man muss aber dazu sagen, das muss der Auftraggeber trotzdem auch immer auslegen. Das heißt, ich werde bezahlt vom Auftraggeber und der Auftraggeber selbst kann dann die Kosten einklagen bei dieser Person und trägt natürlich auch das Risiko. Ja? Das heißt, das kann auch theoretisch sein, dass dieser Fall vollständig oder zum Teil verloren geht. Ja?
Und noch was ich auf Ihrer Webseite im Vorfeld gesehen habe, womit ich mich bis jetzt noch nicht befasst habe, weil ich natürlich ein vorbildlicher Angestellter bin, Krankenstandsvortäuschungen. Ich habe gesehen, auch da werden Sie tätig, auch da ermitteln Sie. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft tritt das an?
Naja, das kommt leider in den Firmen, in denen wir das machen, immer seltener vor, weil es so effektiv ist. Ja? Also, weil der spricht sich schon herum. Also wenn der Erste entlassen wurde, weil der Detektiv festgestellt hat, dass der im Krankenstand irgendetwas macht, was seiner Genesung abträglich war, dann spricht sich das herum. Ich habe Kunden gehabt, die haben ihre Schichten überhaupt nicht mehr besetzen können. Ja, also da sind so viele zu Weihnachten, in der Weihnachtszeit so viele Mitarbeiter in den Krankenstand gegangen, dass der praktisch nicht mehr produzieren konnte. Ja, das, also da gibt es ganz, ganz schlimme Sachen. Und das haben wir eigentlich komplett abgestellt, muss man sagen, bei dem. Ja.
Wenn der fiebrige, grippige Martin dann surfen ist, dann wird es verdächtig.
Ja, wobei man da aufpassen muss. Ja. Also allein das, auf das würde ich mich nicht verlassen. Es sei denn, es ist wirklich völlig klar und er fotografiert die Tageszeitung daneben und es ist völlig schlüssig, dass dieses Bild nicht manipuliert ist und dass er jetzt unten in Kroatien schwimmen ist, obwohl er sagt, er liegt mit einer Grippe zu Hause. Ja, dann wird es wahrscheinlich problematisch, aber sonst sind solche Fotos insofern gefährlich, weil die Personen dann immer sagen, ja, das stimmt schon, dass ich das raufgeladen habe gerade, aber ich wollte halt ein bisschen angeben, in Wirklichkeit war ich zu Hause krank und habe, das ist vom letzten Jahr, vom Sommerurlaub noch das Foto. Ja, also das muss schon schlüssig sein, aber wir natürlich schauen wir auch bei Krankenstandskontrollen die ganzen Social Media Kanäle durch. Ja, das machen wir schon. Ja.
Das heißt, Sie haben einen Haufen Fake-Profile, nehme ich an.
So ein Haufen ist es nicht, aber natürlich habe ich Fake-Profile, ja. Und ich mache auch teilweise für die Aufträge extra die Profile. Ja.
Haben Sie teilweise moralisch schwierige Fälle? Also zum Beispiel jetzt das Beispiel Krankenstand, wenn Sie dann eine alleinerziehende Mutter observieren, die halt jetzt sich die 2 Tage krank freigenommen hat quasi, um Beispiel Weihnachten, um Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu besorgen, weil es sich sonst einfach nicht ausgeht.
Naja.
Haben Sie sowas auch? Naja, aber haben Sie Fälle, wo Sie sich denken, ich meine, ich mache jetzt meinen Job, aber eigentlich hätte ich lieber, dass der nicht aufgeflogen wäre?
Ja, bei Krankenständen in dem Sinn habe ich das noch nicht erlebt, aber solche Sachen ist mir schon passiert, ja. Dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich arbeite ich da für die falsche Seite, unter Anführungszeichen. Ja. Man muss aber dazu sagen, das ist halt so, das ist, also ich mache meinen Beruf und mein Beruf und mein Ziel ist es, für den Klienten das optimale Ergebnis zu holen und nicht und es nicht zu bewerten. Ja.
Gibt es irgendeine Art Fall, an die man so als Mensch, der nicht mit Detektiv zu tun hat, überhaupt nicht denkt, wo Sie tätig werden? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, in diese Richtung haben Sie nur 2 Fälle gehabt in Ihrer ganzen Karriere, das ist total selten?
Das ist jetzt meine Position ganz schwer. Ja, weil, ja, erstens im Glashaus sitzen und zweitens, weil ich diesen Blick natürlich anders habe und nicht das habe, das, an das denkt man nicht, dass ein Detektiv das solche Sachen macht. Ja. Aber viele denken schon im Mietrecht nicht an Detektive.
Ja. Hätte ich auch nicht.
Ja. Dass wir das im Mietrecht machen. Die Krankenstandskontrollen haben sich mittlerweile herumgesprochen, ja, oder ziemlich, aber Mietrecht. Und das wird eher selten gedacht, ja. Auch die Strafrechtsermittlungen, also das ist, anders denkt man auch nicht. Der Detektiv wird immer noch mit der Ehescheidung in Zusammenhang gebracht, aber können wir eigentlich so viel mehr.
Was sind so die gängigsten Falschannahmen, die es immer wieder gibt über Detektive? Wo sie sich immer wieder denken, meine Güte, das hat nichts mit meiner Arbeitsrealität oder nichts mit meinem Sein als Detektiv zu tun.
Das, was mir auffällt, das ist natürlich aber auch sehr subjektiv, ist, dass die Vorstellung der handelnden Personen falsch ist. Man glaubt immer, der Detektiv ist irgendein alkoholkranker Ex-Polizist, der von der Polizei rausgeflogen ist und dann in seiner Not die Detektei aufgemacht hat. Das ist aber in den seltensten Fällen so. Ja. Also natürlich haben wir auch Ex-Polizisten und sicher haben wir auch Alkoholkranke in der Branche, leider, sicher. Aber die Detektive und vor allem die erfolgreichen Detektive sind alles sehr, ich sag mal, intellektuelle Menschen. Ja. Und wir haben auch ein sehr hohes Bildungsniveau in der Branche. Ja. Das muss man schon noch sagen. Ja.
Thema Alkohol, können Sie sich's leisten, wenn Sie sagen, Sie sind prinzipiell immer auf Abruf, können Sie sich's leisten, jemals mehr als 2 Bier zu trinken?
Ja. schon. Ob ich es mir leisten kann, ist die Frage, aber zumindest, zumindest leiste ich es mir. Ja. Aber auch da muss ich natürlich aufpassen, weil wenn ich mit Freunden auf ein Bier gehe oder ähnliches, dann habe ich zum Beispiel meine Schusswaffe nicht mit. Ne?
Okay.
Also auf sowas muss man schon achten.
Haben Sie Ihre Schusswaffe eigentlich gerade bei sich?
Nein, das nicht. Aber wenn ich runtergehe, zum Bäcker schon.
Für unsere Hörer, wir trinken Wasser und Orangensaft. Fürs Protokoll. Fürs Protokoll, ja. Wie, also ich gemeint haben, zuerst, das will ich zuerst noch fragen wollen, dass mit der Polizei eigentlich keine Zusammenarbeit gibt. Wie steht man zueinander, wenn man dann halt einmal zwangsläufig zu tun hat? Gibt es eine gewisse Argwohn gegenseitig oder ist das kollegial?
Also das ist mir eigentlich so noch nicht passiert. Also meistens ist das sehr respektvoll und in Ordnung. Man muss aber dazu sagen, dass die österreichische Polizei, glaube ich, grundsätzlich da eine sehr gute Arbeit leistet, auch wenn es nicht immer so dargestellt wird. Und gerade Detektive haben natürlich, muss man auch sagen, schon noch ein gewisses Verständnis für die Polizei. Nicht nur, dass viele aus diesem Bereich kommen, ist es auch so, dass man sich doch irgendwo nahe steht. Ja? Und ich auch Vorgehensweisen nachvollziehen kann, eben auch in Bezug auf die Eigensicherung, auf die auch die Polizisten achten müssen. Ja? Also wir sind schon auch mit gezogenen Waffen überrascht worden. Überrascht ist der falsche Ausdruck, aber begrüßt worden. Ja? Aber das ist halt so im Leben. Ja? Ich kann das nachvollziehen. Ja?
Schaut mal als Detektiv eigentlich Krimiserien oder Detektivgeschichten?
Also ich gar nicht. Ja, also ich mache das überhaupt nicht, ich schaffe es auch nervlich nicht. Ja. Also das ist mir einfach zu viel. Ja. Das mache ich nicht, das ist mir eigentlich zu blöd. Das, was ich mir jetzt angeschaut habe, war die Detektivserie auf ATV. Ja. Das habe ich mir schon gegeben. Ja. Aber sonst schaue ich mir sowas überhaupt nicht an.
Keine Crime-Serie?
Nein, das ist ja entsetzlich.
Weil sie sich denken, Alter, was machen die da bitte? Oder
warum? Nein, teilweise ist es komplett absurd. Ja. Und das, ich weiß nicht, für mich ist irgendwie wie Arbeit, aber ich will damit irgendwie gar nichts zu tun haben, ja, weil das ja teilweise wirklich absurd ist. Ja. Obwohl es sicherlich auch besser geworden ist, glaube ich, soweit ich mir das vorstellen kann, ja. Weil vor 30 Jahren war ein Krimi ja noch weltfremder, glaube ich, als das, was jetzt ist. Ja. Jetzt kommen halt diese ganzen technischen Mittel hinein. Die Kunden kommen dann auch alle her und wollen die ärgsten Sachen. Das ist im Fernsehen so.
Das gibt es dann gar nicht?
Nein, das gibt es nicht. Ja. Das kann nicht einmal der Copperfield. Ja.
Sind Sie eigentlich selber auch schon kontaktiert worden von Krimi-Schreiberlingen und Drehbuchautoren, die einfach ihre Expertise anzapfen wollten?
Ja, das schon. Ja. Es gibt immer wieder Gespräche. Aber man muss dazu sagen, dass die Serie auf ATV, die jetzt gelaufen ist, war die erste, die jetzt da in Österreich war mit echten Detektiven. Und ich bin auch froh, wenn Kollegen oder wenn es eine gewisse Medienpräsenz gibt. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, weil auch viele gar nicht wissen, was, wie und wann ein Detektiv helfen kann und die Hemmung vor der Beauftragung relativ sehr groß ist. Ja. Es ist schon ein Unterschied, ob ich einen Detektiv anrufe, weil ich ein Problem habe oder Schuhe kaufen will. Ja.
Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert sind und dringend einen Detektiv brauchen, wo können Sie sie finden?
Im Internet unter www.detektiv.wien und auf Facebook auch unter Detektivjäger.
Gut, dann bedanken wir uns herzlich.
Ich danke für die Möglichkeit.
Jetzt haben wir, glaube ich, hoffentlich unseren Hörern diese Welt ein bisschen näher gebracht.
Ich glaube, wir werden jetzt noch off-record, off-wante ein paar Sachen nachbesprechen.
Und ja, werden jetzt eine gewisse Observierungsparanoia mit uns rumtragen.